Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge dieses Podcasts, in dem es um gute Rezepte, ungewöhnliches Essen und viele, viele Kochbücher geht. Mein Name ist Maike von Galen, ich bin Food-Journalistin und Kochbuch-Fan, seit ich auf den Valentinas-Blog gestoßen bin und Katharina Höhm kennengelernt habe.
Ich bin Katharina Höhm, Chefredakteurin von dem Blog Valentinas Best of Cookbooks. Wir sind ein Team von 16 Rezensentinnen, zu denen auch du gehörst, liebe Maike, die Valentinen. Neben dem Blog, auf dem täglich Neues live geht, gebe ich einen sehr beliebten Newsletter heraus und jetzt gibt es auch diesen Podcast. Ich freue mich sehr auf diese neue Folge.
Valentinas Best of Cookbooks, der Podcast von und mit Katharina Hönk und Maike von Gaal.
Katharina, was hast du am Wochenende gekocht?
Also, wir haben ja gerade Erdbeersaison und für mich gilt seit einigen Jahren keine Erdbeersaison ohne mein geliebtes Erdbeertiramisu. Du weißt ja, bei den Klassikern ist das immer so eine Sache. Klassiker sind so gut, dass man eigentlich keine Variation wirklich braucht. Aber in diesem Fall würde ich sagen, wenn dieses Erdbeertiramisu es vorher gegeben hätte, hätte das harte Konkurrenz gegeben. Und es wäre nicht klar gewesen, wer tatsächlich das Rennen macht, mit Schokolade oder dieses. Hast du selber schon mal ein Erdbeertiramisu gemacht, Maike?
Wir haben das, als ich klein war. Meine Mama hat das viel gemacht. Ich habe es gerade, als du es sagtest, dachte ich, oh, Erdbeertiramisu habe ich auch lange nicht mehr gegessen. Ich habe es diese Saison gar nicht gemacht.
Ja, also unbedingt mach das noch. Also, und ich habe ein Rezept, was ich dir wirklich ans Herz lege. Und zwar habe ich das vor Jahren entdeckt in dem sehr, sehr schönen Buch, was ich hier auch neben mir liegen habe, von Lucia Ellert, Wilde Beeren. Schau mal, so schön.
Ja.
Genau, mit Rezepten von der Gabriele Halpert. Und dieses Tiramisu zeichnet sich einfach dadurch aus, es gibt ja auch ganz viele Variationen, wie man das macht, und zwar also Methode Tiramisu natürlich Schichten und natürlich auch klassisch Löffelbiskuit. Aber dann werden halt aus den Erdbeeren wird ein Fruchtkuli gemacht, also püriert, und mit Gelatine oder Agar-Agar, je was man möchte, leise angeliert, damit diese Schicht so eine kleine, dieses Bruchpüree ein bisschen fester ist. Aber es ist nicht fest, es ist halt im Grunde wie eine fruchtige Mousse. Und darauf kommt eine Schicht mit aus Sahne und Mascarpone, die genial ist und kaum gesüßt ist. So ein kleiner Kontrast zu dem süßen Fruchtgulli. Genau, also es schmeckt einfach wonnig und natürlich am Ende schöne Erdbeeren frisch geschnitten darüber. Als ich das erste Mal gemacht habe, ich glaube, es ist eine Portion für 6 wird da angegeben. Wir haben das ratzfatz zu dritt damals gegessen gehabt und es ist einer meiner absoluten Lieblingsrezepte geworden. Und auch auf Valentinas ist es da geradezu ein Fanclub um dieses Rezept entstanden. Ich lese jetzt mal einen Kommentar raus, den ich rausgesucht habe von der Jutta. Sicher gibt es auch noch andere Rezepte für ein Erdbeeren-Tiramisu, aber nicht für mich. Immer und immer wieder ein genussvoller Abschluss, wenn Freunde kommen. So viel Genuss für so wenig Aufwand bei der Vorbereitung.
Oh, stark. Oh, das klingt, als müsste ich das unbedingt machen. Ist es denn dann auch klassisch so mit Löffelbiskuit geschichtet?
Genau, Löffelbiskuit, Fruchtkuli, Sahne, Mascarpone. Maike, aber was hast du denn am Wochenende gemacht?
Oh, wir haben am Wochenende verschiedene europäische Sachen gemacht. Wir sind nämlich voll im EM-Fieber. Und ich muss sagen, meine Fußballbegeisterung lässt mit den Jahren immer weiter nach. Ich gucke das wohl ein bisschen mit, ich lasse mich auch ein bisschen anstecken. Aber damit ich auch was von dieser Europameisterschaft habe, wo der zumindest männliche Teil dieser Familie gerade völlig on fire ist, versuche ich dann immer, ich schaue dann immer, wer spielt an dem Tag und eben welche Nationen sind das und was könnten wir denn daraus mal kochen. Und da haben wir an einem Tag hat Polen gespielt und da habe ich auch bei Valentinas rausgesucht ein Rezept für Piroggen. Da gibt es ein Rezept mit Piroggen mit Kartoffelfüllung mit 2 Variationen und ich habe das mit Kartoffel und Frischkäse gemacht. Und dann war ich so ein bisschen unsicher, wie ich diese Piroggen kochen soll. Ich hatte ein Rezept gefunden, dass man es backen kann im Ofen, dann natürlich klassisch kochen oder auch braten. Und ich habe dann tatsächlich alle 3 Variationen mal gemacht. Und meine Familie war aber für diese klassische Kochvariante. Das war das, was am Ende am besten ankam.
Ah, interessant. Also gar nicht das Knusper, sondern tatsächlich gekocht.
Genau, weil das Knusper hatte dann wieder was von Empanadas. Das ist dieser Teig, der ja eigentlich ein Nudelteig ist. Wenn du den backst, hast du letztlich einen Empanadateig. So nah hängt das ja auch manchmal aneinander. Und da hatten wir dann mit dieser Kartoffelfüllung, die war dann so ein bisschen schwach. Also du konntest halt diese gekochten, die konntest du gut mit Schmand und Speck. Das war unheimlich lecker. Aber da fehlte eben tatsächlich bei diesem Gebackenen, die wurden dann so ein bisschen dröge. Da musste man, glaube ich, noch ein bisschen intensivere Soße sich dann zu überlegen. Aber das, finde ich, macht immer Spaß, tatsächlich mal so zu gucken, welche Länder sind da und was findet man daraus. Kaiserschmarrn haben wir auch gemacht.
Köstlich. Ja. Also es ist eine köstliche EM bei euch sozusagen.
Absolut, genau.
Das ist ja echt advanced. Damit diene ich nicht, nein. Genau, ich bin eher so snackmäßig unterwegs bei der EM tatsächlich.
Das Rezept.
Ja, das Rezept duftet mir hier wie immer schon entgegen. Wir haben mal wieder was Warmes gemacht. Ein Rezept, was ich noch nie gemacht habe, aber du, Katharina, schon sehr häufig, hast du gesagt.
Genau, ein Rezept, das ich wirklich liebe, das es in mein Repertoire geschafft hat und damit auch auf der Merkliste, auf meiner Merkliste von Valentinas. Der Blog bietet ja eben als für Zeitpassleser eben diese Funktion einer Merkliste, was ich immer auch selber natürlich total viel nutze. Und das ist nämlich ein Börek. Börek vom Ofenblech von den Autoren Okido und Ohan Tanschke. Die beiden haben schon einige Kochbücher geschrieben. Die leben in Düsseldorf, haben 2006 den Foodblog Koch dich türkisch gegründet, sehr erfolgreich, und haben inzwischen auch ein Feinkostgeschäft mit Online-Shop und Kochstudio. Genau. Und eines dieser Kochbücher war rezensiert worden von Julia Eckel-Dorner, unserer Rezensentin aus Wien. Liebe Grüße dahin, liebe Julia. Und zwar heißt es Bayram, 65 Rezepte für das Ramadanfest und alle islamische Feiertage. Genau, und als ich habe ja lange in Berlin gelebt, ich liebe Börek, also das ist einer der schönsten Gerichte, die es gibt. Aber ich hatte schon immer wieder ausprobiert, irgendwas fehlte da immer. Und als ich dieses Rezept ausprobiert habe, dachte ich, das ist es. Und zwar gibt es halt bei der Zubereitung ein paar besondere Details. Aber vielleicht probieren wir erst mal.
Ja, auf jeden Fall.
Du hast es auch heute Morgen noch in der Früh gemacht, Maike.
Ja, ich habe gestern die Füllung vorbereitet und es heute geschichtet und in den Ofen getan.
Ja, also ich bin auch sehr früh aufgestanden.
Oh ja, sehr lecker. Welche Füllung hast du denn gemacht?
Käse, Spinat. Und du?
Ich habe die Hackfleischfüllung mit Pinienkernen und eigentlich Korinthen. Ich habe Rosinen genommen.
Also ich finde, unerlässlich für den Börek ist auch, also was toll ist ja an diesem Börek, nach diesem Rezept, ist, dass er so ein bisschen fluffig ist. Ne? Also dieser Teig ist ja nicht so, es ist einfach nicht so platt, sondern hat so eine kleine Fluffig und Knusprigkeit und hat eine perfekte, oben perfekt gebräunt. Ich habe natürlich die Schwarzkümmel genommen. Hast du die auch genommen?
Ja, habe ich auch genommen. Das sieht auch so schön aus. Dadurch, dann hat man so eine goldene Kruste und eben diese schwarzen kleinen Punkte da drauf.
Ja, und ich liebe einfach dieses Aroma von Schwarzkümmeln. Ich finde das einfach super köstlich. Wie fandest du die Zubereitung, Maike?
Das war eigentlich relativ simpel. Diese Hackfleischfüllung habe ich letztlich gestern die Zwiebeln angeschwitzt, Hackfleisch angebraten. Und dann kamen eben noch Pinienkerne, Frühlingszwiebeln, Petersilie und Korinthen drunter. Und das habe ich eben alles gestern schon vorbereiten können. Und diese Flüssigkeit, die ja auch dem diese ganze Saftigkeit gibt, ist ja Butter, Milch und Eier. Auch die habe ich gestern einfach schon zusammengerührt. Und dann, gibt es ja eine bestimmte Anleitung, wie man das schichtet. Es werden ja teilweise diese Blätter so ein bisschen geknüdelt und ich glaube, das macht ja auch diese Fluffigkeit aus, dass man eben nicht so glatte Teigschichten hat, sondern das ein bisschen unordentlicher macht. Kam meinem Zeitmanagement sehr entgegen. So war das sehr schnell gemacht.
Ja, also das fand ich total spannend. Muss ich sagen, als ich das erste Mal zubereitet habe, in Berlin hast du natürlich die ganzen tollen türkischen Supermärkte, da habe ich da dort den Yufka-Teig immer gekauft, da gibt es ja Also so viele unterschiedliche Variationen, man kommt ja gar nicht mit. Ich habe mich da so ein bisschen durchgetestet, aber das Tolle an diesem Rezept sind genau diese beiden Punkte. Dieses Knüdeln des Teiges, was halt einfach dazu führt, dass es halt einfach nicht so plan geschichtet ist, sondern alles so ein bisschen Luft hat und verschiedene Texturen am Ende sind. Und dann vor allem diese Buttermilch-Eiersoße, die halt alles vollmundig macht, mal wieder Butter, ne? Also Eier. Das ist einfach, muss ich sagen, macht die Qualität extrem aus. Also es ist im Grunde das Rezept, auf das ich immer wieder zurückkomme und eigentlich auch die Zutaten. Spinat nehme ich dann auch mal aus dem Tiefkühlfach und den Jufka-Teig kaufe ich immer in Vorrat, auch wenn ich leider eben jetzt so typischen deutschen Supermarkt-Jufka-Teig nehmen muss, weil ich hier auf dem Land keine türkischen Feinkost mehr habe. Aber es ist einfach ein tolles Rezept, aus dem Stand zu kochen.
Zu welchen Gelegenheiten machst du das?
Fußballspiele?
Ja, stimmt. Das ist ein gutes Ding für mein EM-Cooking.
Also ich finde, ich nehme es gerne, sehr, sehr gerne auf Picknick mit. Ich finde einfach, Börek lässt sich super transportieren. Man hat was wirklich sehr Schönes und es hat eben dieses, es ist Gemüse und Brot. Ich kann nicht nur Brot essen, so, das macht mich immer traurig. Und dann aber auch ganz viel einfach zu Hause, weil ich finde, das, wir essen das dann über 2 Tage. Du machst einen hübschen kleinen Salat dazu. Man kann es nebenbei so schnabbeln. Also ich mache es einfach tatsächlich bestimmt einmal im Monat, könnte man sagen.
Boah, das ist aber wirklich häufig. Also gerade wenn man denkt, wie viele Rezepte du um dich rum hast, dass du doch auf dieses eine fast 12-mal im Jahr zurückgreifst. Hast du viele solcher Standardrezepte?
Ja, das ist ein sehr spannendes Thema. Und zwar ist es ja so Repertoire, ne? Also genau, also mein Repertoire ist natürlich, damals, als ich anfing mit Valentinas, war immer so meine lustige Aussage, so man braucht 2 bis 3 saisonale Menüs und dann noch was und damit kommt man durchs Leben. Heute habe ich natürlich so unglaublich viele Rezepte schon probiert und dieses Repertoire ist natürlich über die Jahre immer, immer mehr gewachsen. Es gibt dann verschiedene Aspekte von diesem Repertoire, das Notfallrepertoire, das Anlassrepertoire. Aber das ist sehr groß geworden und es ist auch immer mit der Frage verbunden eigentlich, wie dokumentiert man eigentlich dieses Repertoire, weil ich tatsächlich immer wieder auch gerne 1:1 nach dem Rezept koche, weil ich genau diesen Geschmack haben will und nicht das kochen will, so was ich so machen würde, so, weil das ist natürlich auch toll, aber ich will genau das schmecken. Und ja, und wie man hat ja viele Quellen, Bücher, Internet, Social Media Plattformen, Notizen. Wie hebt man das auf? Wie machst du das, Maike?
Ja, das ist interessant. Ich habe vergangenes Jahr zu Weihnachten tatsächlich verschenkt ein Kochbuch sozusagen, was ich selber zusammengesucht habe mit Rezepten aus dieser großen Kochbuchauswahl, auf die ich immer wieder zurückgreife. Und da war zum Beispiel bei ein Ofenhuhn von der Nadine Rezepi, von der Frau von René Rezepi, die ein, wie ich finde, echt tolles Kochbuch geschrieben hat. Downtime heißt das. Da habe ich sogar 2 Standardrezepte draus. Das eine ist eben dieses Ofenhuhn, in das sie, wo sie selber zuschreibt, sie hätte 1000 Hühnerrezepte ausprobiert, aber auf dieses eine kommt sie immer wieder zurück. Und da habe ich mich, dem habe ich mich voll angeschlossen. Weil das stimmt ja, es gibt so ein paar Gerichte einfach, die du regelmäßig machst, einfach weil sie vielen Menschen schmecken, bei mir natürlich immer, weil sie kinderkompatibel sind auch und da habe ich manchmal Spaß dran, immer was Neues auszuprobieren. Aus jedem Kochbuch, was ich habe, probiere ich ein Focaccia-Rezept und habe da eigentlich kein Standardrezept, auf das ich zurückgreife, aber bei diesem Ofenhuhn mache ich das und tatsächlich auch bei ihrer Lasagne. Sie hat eine Lasagne, in die sie zusätzlich Salsiccia reinmacht, so kleine Salsiccia-Bällchen. Und das ist wirklich so lecker, dass auch mein Mann immer dieses Rezept nochmal raussucht, wenn er Lasagne macht. Also das sind so 2 Sachen, die bei mir ganz fest im Repertoire drin sind.
Und schlägst du dann immer die Bücher auf und weißt, wo das ist? Oder hast du die irgendwie für dich nochmal eine Kopie gemacht? Wo hast du sie abgespeichert?
Ich hole tatsächlich das Kochbuch meistens wieder raus. Vieles kann man aus dem Kopf, aber du hast recht, es ist auch immer ein bisschen die Gefahr zu sagen, ach, das weiß ich ja auswendig. Meistens ist es schon wegen der Garzeiten, muss ich nochmal einmal nachgucken, um zu gucken, bei wie viel Grad es wie lange in den Ofen muss. Aber es ist eben auch sinnvoll, nochmal genau zu gucken, dass man nicht doch nachher irgendwie eine Zutat übersieht auch wenn das jetzt beides keine komplizierten Rezepte sind. Und da merke ich schon, dass es gut ist, eben nochmal einmal reinzuschauen. Und oft ist es dann auch so, wenn man durch dieses Kochbuch blättert, dass man dann doch nochmal auf ein, zwei andere Rezepte stößt, die zwar nicht zum Repertoire gehören, aber die man dann auch nochmal wieder ausprobiert.
Ja, das stimmt. Es ist einfach immer gut, wieder die Kochbücher zur Hand zu nehmen. Also mich hat dieses Thema immer wieder sehr beschäftigt, weil es gibt so Repertoire, wie du sagst, die sind auch völlig saisonlos, also ein Jederzeitrezept sozusagen. Und dann gibt es aber auch eine Menge Rezepte, die eigentlich nur saisonbezogen sind. Und ich koche nur saisonbezogen. Also bei mir gibt es wirklich zwischen Juli, also außerhalb von Juli bis Oktober hinein, der restliche Zeit ist ja keine frischen Tomaten mehr, weil mich der Geschmack einfach total frustriert jedes Mal. Also so, und dann habe ich immer den Effekt, dass es natürlich diese Saisonrezepte, gerade auch neu probierte, ich auch tendenziell einfach wieder dann vergesse über das Jahr. Und ich habe mich über die Jahre immer, natürlich fing ich erst an, irgendwie ein schönes Buch zu haben, wo ich das reingeschrieben habe, unter Tee wie Tomaten, also mein eigenes Register, dann immer mit Verweis auf das Kochbuch. Aber das hat sich dann irgendwann irgendwie passte das halt nicht, weil man halt auch jetzt in der Mediennutzung ja so anders geworden ist, ne? Und dann habe ich irgendwann mal sehr lange überlegt, wie mache ich es denn jetzt, und habe im Grunde jetzt so ein Doppelmodell fahre ich oder ein Dreifachmodell. Also einerseits nutze ich natürlich Valentinas Merkliste, das ist klar. Dann habe ich aber mir mal vor ein paar Jahren angeschafft, man muss sich das aber wirklich testen vorher, ob das passt, die Evernote-App. Evernote ist ja eine ganz klasse App so zum Speichern oder Dokumentieren von Inhalten. Und und die habe ich mir eingelegt und alle Lieblingsrezepte da hineingebracht, was natürlich sehr viel Arbeit war. Aber das Geile ist halt, ist die Suchfunktion. Das ist halt das Tolle. Du kannst da halt auch Rezeptseiten einscannen und dann hast du halt diese Volltextsuche. Das heißt, auch wenn du das Schlagwort, man muss sich ja immer sehr überlegen, wie verschlagwortet man, da muss man auch von Anfang an ein bisschen Hirnschmalz reinpacken. Und wenn du das mal einmal nicht sauber gemacht hast, weil du in Eile warst, findet er aber trotzdem das Rezept wieder. Also du gibst da halt einfach zum Beispiel eben jetzt Erdbeeren ein und alle Erdbeerrezepte sind da, die du jemals probiert hast oder als gut befunden hattest. Und das ist total schön, das liebe ich sehr.
Ja, das ist eine gute Methode, weil das ist ja tatsächlich auch das Problem, dass manche Rezepte, gerade wenn man viele Kochbücher, viele Rezepte hat, dass die einfach verloren gehen und dass man sich dann erst irgendwann mal wieder dran erinnert, dass man das gemacht hat. In dem Moment, in dem man es kocht, denkt man, oh, das muss ich noch oft machen. Ich habe auch tatsächlich mal versucht, so ein Kochtagebuch zu führen, ist für mich aber nicht alltagstauglich gewesen. Ich habe gemerkt, ich hing immer hinterher, aber du notierst dir ja auch tatsächlich, was du kochst, oder?
Ja, genau, das finde ich nämlich auch interessant, weil ich dann irgendwann auch festgestellt habe, oder das habe ich eigentlich vorher angefangen. Ich finde ja nicht nur interessant, was es gut war, sondern ich finde ja auch die Flops interessant. Eine Zeit lang habe ich mir sogar aufgeschrieben, welche Learnings ich hatte, sozusagen aus den Flops, weil ich finde halt, Irrtümer sind ja auch immer sehr wichtig. Und da habe ich tatsächlich immer so grob reingeschrieben und das also ein ganz normaler Jahreskalender, den ich aber über Jahre eben benutzt habe. Also man muss dann die Montags- bis Sonntagstage vergessen und dann habe ich halt. Und so konnte ich auch sehen, was ich vor einem Jahr, vor zwei Jahren, vor drei Jahren halt in der Spargelsaison gekocht habe. Und dann ist es schön, weil es einem wieder einfällt. Und dann fallen ja nicht nur die Rezepte ein, sondern auch nochmal die Anlässe. Freunde waren da, Familie war da, das Töchterchen hatte Geburtstag, so. Und das habe ich halt auch noch. Das pflege ich jetzt auch immer noch so grob. Ne, alle zwei Wochen setze ich mal hin und schreibe das schnell auf, weil ich weiß, sonst ist es halt auch aus dem Kopf raus, weil dazu koche ich einfach zu viel.
Das stimmt. Ich nehme das als guten Vorsatz mit und werde mir zumindest mal so einen Kalender zulegen, in dem ich mal ein paar Notizen machen kann. Vielleicht ist das so Step One, den man schaffen kann.
Druckfrisch.
Da hat Isabel Geigenberger das Buch Zu Tisch in Korea gerade in ihrer Küche liegen. Das ist von der Autorin Sue Scott. Die wurde in Seoul geboren, lebt inzwischen in London und hat in diesem Buch 80 Rezepte aus ihrer Kindheit zusammengetragen. Ein Liebesbrief einer Mutter an ihre Tochter, heißt es über das Buch. Isabel, was war dein erster Eindruck von dem Buch?
Also es ist einfach ein schönes Buch. Es hat ein bisschen gedämpfte Farben, so ein bisschen pastellige Farben. Es ist auch sehr elegant gemacht. Die Fotos sind sehr schön. Es ist ja relativ häufig so, dass wir Kochbücher von Menschen bekommen, die ihre Heimat verlassen haben und ins Ausland gegangen sind. Und dann auch häufig, wenn sie dann selber Kinder bekommen, merken, wie sehr die Gerichte ihrer Heimat sie geprägt haben und wie sie die vermissen und dass sie da eine Sehnsucht haben und versuchen, diese Geschmäcker der Kindheit wieder selber zu kochen. Dann auch gerne mal die Mutter anrufen, sag mal, wie hast du das dann gemacht? Und eben versuchen auch ihre Lebenserfahrungen, ihre Wurzeln über das Essen an die eigenen Kinder zu transportieren. Und das ist dann eben auch hier wie bei Sue Scott dann der Anstoß, um ein Kochbuch zu schreiben. Und bei Sue Scott ist es nochmal besonders ausgeprägt, weil sie es wirklich sich auch so ein bisschen fast an ihre Tochter wendet und ihre Kindheitserinnerungen und ihre Familiengeschichten auch mit ihr teilt. Es ist so ein bisschen, manchmal hat es ein bisschen melancholischen Ton, nostalgisch würde es wahrscheinlich ganz gut treffen, weil es eben ein bisschen diese verlorene Kindheit und die Heimat, die so weit weg ist, beschreibt. Und das ist irgendwie auch ganz zauberhaft. Das ist nicht so ein buntes Hallo, hier ist Korea, spicy chicken, ja, so wie wir das aus den Innenstädten vielleicht kennen, sondern das hat einen ganz anderen Zugang und es hat dementsprechend auch teilweise andere Rezepte und das gefällt mir sehr gut. Am Anfang fand ich es manchmal auch ein bisschen melancholisch, aber sie hat wirklich für jedes Gericht auch eine lange Einleitung, wo sie erzählt, wie sie es kennengelernt hat, was sie vielleicht auch abgewandelt hat, welche Zutaten sie vielleicht anders genommen hat, weil sie die so nicht bekommt oder weil sie es jetzt auch einfach besser so findet. Das finde ich auch sehr schön, wenn ich das nachvollziehen kann. Und so habe ich eben auch nach und nach immer wieder Rezepte entdeckt, die ich jetzt beim ersten Blick vielleicht nicht unbedingt gleich auf die Nachkochliste gepackt hätte und wo ich aber gemerkt habe, so, oh ja, doch, das ist interessant und das könnte was sein für mich. Genau, und da ist auch noch einiges auf der Nachkochliste. Also ich habe schon einiges gemacht, aber wirklich, es ist so ein Kochbuch, von dem man länger was hat. Es ist, wo man immer wieder was entdeckt und einfach viel, viel Freude daran hat.
Das klingt toll. Hast du denn schon was gekocht, wo du sagst, das ist so ein Highlight für dich?
Also ich habe angefangen, habe ich eher so mit den Banchan. Das sind ja diese vielen kleinen Köstlichkeiten, die man im Lokal auch eigentlich immer gleich am Anfang bekommt. Die kann man ja gut auch im Kühlschrank aufbewahren und da habe ich schon einiges probiert. Kimchi habe ich ja schon früher gemacht, da war ich jetzt gar nicht so wild drauf auf ein neues Rezept. Was mir da besonders gut gefallen hat, ist der mit rote Beete durchzogene eingelegte Rettich. Der sieht, also die rote Beete gibt vor allem die Farbe, die einfach spektakulär ist auf jedem Sandwich und jedem Salat. Und der ist, also ich mag das gerne, wenn es so ein bisschen süß-sauer ist und der hat schon eine relative Süße auch. Und das ist vielleicht meine kleine Schwäche, dass ich das, diese Kombination sehr gerne mag bei herzhaften Gerichten. Den habe ich jetzt schon zum zweiten Mal gemacht, weil er mir einfach so gut geschmeckt hat. Und gestern, das muss ich jetzt einfach erzählen, hatte ich so ein ganz schönes Erlebnis mit einem Gericht, was eher ungewöhnlich ist, was ich auch noch in keinem koreanischen Lokal in Berlin entdeckt habe. Die heißen knusprige Reiskuchenspieße, Trek Gokchi oder so. Also das sind dicke, gefüllte Penne in groß, also sind aus Reisteig gemacht. Ich würde sie eigentlich eher als eine Art Reis-Gnocchi bezeichnen wollen, weil man sie auch ähnlich wie Gnocchi benutzen kann. Also es gibt sie tiefgefroren oder im Kühlregal und dann kann man sie ein bisschen blanchieren. Und meistens kommen sie in der Suppe oder eine Soße, ziemlich scharf ja gerne, wie bei den koreanischen Gerichten. Und hier werden sie aber knusprig, also auf den Spieß gesteckt und dann knusprig goldbraun gebraten. Und mit einer rot-klebrigen, ketchup-lastigen, bisschen scharfen, süßen Soße überzogen. Und darüber kommen dann noch so Sesamstreusel. Die Autorin beschreibt eben, dass sie das in ihrer Kindheit wahnsinnig gern gegessen hat und dann diese rote Soße an ihren Fingern runterlief und sie die abgefleckt hat. Und das können wir sehr gut nachvollziehen. Also ich habe die gestern gemacht und war total angetan und habe dann gleich noch eine Nachbarin eingeladen, um sozusagen eine etwas breitere Geschmacksprobe zu bekommen. Nicht, dass das nur mir gut geht mit diesem Rezept. Und sie war auch völlig begeistert und meinte so, das war das Highlight ihres Tages. Also das ist wirklich ein sehr netter Snack, der ungewöhnlich ist. Wir kennen ja dieses, es hat ein bisschen stärkeres Kaugefühl, diese Reiskuchen, als wir das gewohnt sind. Wir haben ja meistens entweder knusprig oder sehr weich. Und in der asiatischen Küche gibt es ja eine größere Vielfalt und mit diesen Reiskuchen bekommt man das eben ganz gut hin. Und das ist wirklich ein schöner Snack. Ich kann mir den auch zu einem Bierchen vorstellen oder so als Appetizer. Also da hat man viel Freude und lustigen Gesprächsstoff, wenn man das macht.
Wow, da habe ich direkt Hunger gekriegt. Das klingt großartig. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, wie deine Rezension am Ende ausfallen wird. Es klingt, als wäre das kein Reinfall, dieses Buch, sondern als müsste man das tatsächlich haben. Ja, vielen, vielen Dank, dass du uns schon mal mit reinspinksen hast lassen.
Ja, mit großer Freude. Ich teile meine Begeisterung ja immer gerne.
Heute zu Gast.
Wir schauen nicht nur in die Kochbücher selbst, sondern wollen auch mit den Menschen sprechen, die sie machen, verlegen, redigieren oder verkaufen. Und heute haben wir einen sehr spannenden Gast. Sven Kernemann-Mohr ist nämlich hier und er ist Inhaber der Bibliotheca Culinaria, einem Kochbuchantiquariat in Berlin-Mitte. Erstmal herzlich willkommen, ja. Sven.
Hallo. Toll, dass du da bist.
Die erste und natürlich naheliegende Frage, wie bist du eigentlich Kochbuchsammler geworden?
Wie bin ich Kochbuchsammler geworden? Mit meinem ersten Buch sozusagen. Also das erste Buch, was ich mir von meinem eigenen Geld gekauft hatte, war das Standardwerk von Paul Bocuse. Und das hatte mich natürlich fasziniert, weil es eben neue Küche war und so weiter. Damals war ich 18. Ja, und dann habe ich mir gedacht, schön, Kochbücher, mit 18 hat man nicht so viel Geld, schaust du mal auf den Flohmarkt. Und ja, am Anfang fand ich in diesen Kisten meistens keine Kochbücher oder nur wenige, die mich interessierten. Aber mit der Zeit konnte ich wirklich in eine Bücherkiste schauen und voraussagen, da sind Kochbücher drin oder nicht, je nachdem, was anderes noch da drin war. Irgendwie hat man das dann so rausbekommen. Und es wurden dann immer mehr und ja, dann begann die Sammelleidenschaft. Wir hatten dann damals wirklich schon die Absicht, eben irgendwann mal nach Berlin zu gehen, obwohl es schon sehr lange her ist. Also dieses Gefühl war schon immer da, also mal irgendwann mit der anderen Arbeit aufzuhören und so was ganz Neues zu machen. Und die Idee dieses Kochbuchantiquariats ist dann irgendwie geboren, weil es gab auch kein Kochbuchantiquariat. Und deshalb haben wir gedacht, ja gut, wir müssen natürlich viele Bücher haben, also haben wir blind drauf losgekauft.
Hat sich das über die Zeit verändert, Sven? Habt ihr heute, kaufst du fokussierter ein oder habt ihr das sozusagen als Strategie fortgesetzt?
Klar, einmal aus Platzgründen, weil wir haben mittlerweile, glaube ich, so 50.000 Bücher. Es können auch mehr sein, es können auch ein bisschen weniger sein. Und dafür braucht man Platz. Und man weiß natürlich jetzt nach 14 Jahren, was verlangt wird oder worauf die Leute schauen.
Was kaufen die Leute denn eigentlich wirklich?
Das ist immer altersbedingt, würde ich mal sagen. Also die Generation Babyboomer, so wie ich, die kaufen meistens oft Bücher, an die sie sich erinnern, oh, die gab es bei meinen Eltern. Oder zum Beispiel, was auch oft passiert, ist eben, ach, mein Dr. Oetker Kochbuch von damals ist so zerfleddert, das ist so kaputt, ich muss ein neues haben. Jüngere kaufen lieber natürlich Bücher mit Bildern, ne? Also dass man sich das auch vorstellen kann, was gekocht wird. Wobei die ältere Generation das, glaube ich, nicht so mehr braucht. Ne? Man kann sich schon vorstellen, wie etwas auszusehen hat oder wenn man kochbegeistert ist oder man kann es nachvollziehen.
Kommen Kunden bei euch in den Laden und suchen nach einem bestimmten Buch oder kommen die eher zum Stöbern und um so kleine Schätze zu finden?
Das ist auch wieder zweigeteilt. Was wir oft bemerken, was natürlich leider nicht sehr verkaufsfördernd ist, ist, dass die Leute einfach von der Masse her erschlagen sind und sich überhaupt nicht und dann gar nichts kaufen. Also, weil es einfach zu viel ist. Sie sind überreizt. Aber es kommen natürlich auch Leute, die konkret nach bestimmten Büchern suchen oder nach bestimmten Themen. Oder eben, wir haben auch relativ viel Laufkundschaft, die sich dann einfach inspirieren lassen und dann irgendwas kaufen, was sie eigentlich gar nicht kaufen wollten. Oder woran sie überhaupt nicht gedacht haben, dass sie das jemals kaufen werden.
Du hast gesagt am Anfang, ihr habt einfach alles aufgekauft. Gehst du jetzt systematischer vor? Gibt es Titel, nach denen du gezielt suchst? Oder wie bestückst du das Antiquariat?
Systematisch und gezielt mittlerweile, ja. Wir haben jetzt gerade eine Sammlung aufgekauft von über 2000 Büchern, die leider unseren Rahmen fast sprengt. Also wir müssen neue Regale aufstellen und so weiter und so fort. Aber es sind eben Bücher, die wir noch nicht hatten, also relativ neue Sachen, so ab 2010, was uns dann vorher gefehlt hat, weil viele dieser neuen Bücher, das dauert einfach, bis sie im Antiquariat landen, bis die Leute die wieder hergeben.
Was macht ein Kochbuch wertvoll?
Das ist eine gute Frage. Was macht die Auflage, wenn natürlich die Auflage gering ist, also jetzt preislich wertvoll, steigen die Preise. Ist klar, weil wenn es gesucht ist, dann ist es einfach ein Ding der Angebot und Nachfrage. Was macht ein Kochbuch sonst noch so wertvoll? Also jeder hat ja so sein Lieblingskochbuch und mit dem er gut zurechtkommt. Also es liegt da auch oft auch am Layout, an der Gestaltung, ob die Rezepte beim Lesen schlüssig sind. So würde ich das beschreiben, dass jeder hat da einfach einen anderen Zugang zu, ob ein Kochbuch für ihn wertvoll ist oder nicht.
Gibt es ein Kochbuch, wo du sagst, das hast du auch nicht mehr wiederbekommen, aber gibt es ein Kochbuch, was du noch ganz dringend suchst, wo wir hier einen kleinen Suchaufruf mal starten können?
Ja, es gibt immer wieder Titel, nach denen ich gezielt suche, weil ich immer meine Lieblingskochbücher verkaufe und dadurch ich gezwungen bin, wieder neu auf die Suche zu gehen, aber das ist ja auch der Reiz daran. Also zum Beispiel mein absolutes Lieblingskochbuch ist das Kochbuch von Sophia Loren aus den 70er Jahren. Das heißt Komm, iss mit mir. Und ich liebe es, weil die Rezepte eben nicht einfach als Rezept geschrieben sind, sondern immer eine kleine Geschichte dazu erzählt wird, wann dieses Rezept entstanden ist oder wie es zu Sophia Loren gekommen ist, weil es ihre Großmutter gekocht hat, weil ein Freund sie eingeladen hat und so weiter und so fort. Andererseits sind natürlich die Fotografien ein Wahnsinn. Das ist unheimlich schön fotografiert im Stil der 70er, Sophia Loren in der Küche in allen Posen.
Das heißt, wenn irgendwo bei denen, die das jetzt gerade hören, ein Sophia Loren Kochbuch liegt, dann kann das gerne in Berlin Mitte bei dir abgegeben werden. Du bist immer auf der Suche. Vielen, vielen Dank für all diese Einblicke. Mein nächster Besuch in Berlin wird auf jeden Fall mich auch zu dir führen. Ich war ja noch nicht da. Ich bin sehr gespannt. Und vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
Ja, schönes Wochenende, ne?
Das ewige Regal.
Jetzt ist mal wieder Zeit für ein Gedankenexperiment. Wir gehen davon aus, wir haben nur ein Regalbrett in unserer Küche. Welches Buch sollte da auf jeden Fall stehen, Katharina?
Heute habe ich mitgebracht das Backbuch Neues Backen, 99 Backrezepte aus ganz Europa von Roggenbrot von Ru bis Rugelach von Laurel Kratochwila. Laurel hat in Berlin einen ganz tollen Bäckerei, Bistro, und zwar Fine Bagels in Berlin-Friedrichshain. Das ist spezialisiert, das Geschäft auf jüdische Backwaren. Und das Buch ist, als ich das erschienen ist, habe ich mich sofort verliebt. Aber du, liebe Maike, hast es ja rezensiert, und deswegen übergebe ich mal den Stab an dich. Wie war die Rezension für dieses Backbuch?
Ja, ich bin auch einer von den Menschen, die sich tatsächlich schon vor der Pandemie einen Sauerteig zugelegt haben, aber dann natürlich auch die Pandemie genutzt haben, um mich in dieses ganze Brotbackthema reinzuwühlen. Ich hatte schon einige Brotbackbücher und dann hast du mir dieses Buch ans Herz gelegt und gesagt, nimm das doch mal für die nächste Rezension. Und es ist ein wirklich tolles Buch, weil es ist sowohl ein Buch zum Lesen, denn sie hat darin ganz viele herausragende Bäckereien in verschiedenen Ländern Europas vorgestellt. Sie hat sie besucht, sie hat mit diesen Menschen gesprochen, ganz tolle Fotos auch mitgebracht. Und sowohl von einem Bäcker aus Paris als eben auch anderen Ländern immer dann auch ein Rezept mitgenommen. Sie hat eben aber auch eigene Rezepte und das macht so ein ganz breites Spektrum auf zwischen verschiedenen Brotspezialitäten, aber auch süßen Backspezialitäten. Und ja, ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll bei dem Buch, weil es so viel süß wie salzig hat und weil es so eine ganz eigene Handschrift hat und eben viel von, ja, viel zeigt, wie unterschiedlich Backkulturen sind, wo dann aber auch wieder Verbindungen liegen. Ich habe das damals verschlungen und habe es bis heute auch ganz fest in der Küche stehen, weil ich immer wieder daraus backe.
Ah, sieh an, bei dir steht es auch da. Ja, genau. Also für mich ist es sogar ein Schritt weiter. Ich habe das damals wahrgenommen, also das ist es auch eigentlich so ein Startschuss ist für eine neue Qualitätsoffensive der Bäckereien, weil ich habe auch in Berlin wahrgenommen, dass plötzlich singuläre Bäcker mit sehr kleinen Geschäften plötzlich wieder anfingen, tolles Brot zu machen, weil man muss ja sagen, Deutschland ist ja wirklich ein Bäckereihandwerk, es ist ein solcher Reichtum da, aber es ist auch, das muss man nun mal ehrlicherweise auch sagen, und ich finde auch, das Handwerk sollte das mal kritisch hinterfragen, es ist auch Industrieware geworden, denn natürlich haben da auch die Kunden, die sehr kostenbewussten Kunden leider zu tun, und ich empfehle allen mal selber einen Sauerteig zu machen, um zu wissen, wie viel Arbeit da drin steckt. Es ist einfach, es verdient einen besseren Preis. Und genau, und dass wir halt einfach am Punkt waren, wo es schwer war, gutes Brot zu bekommen. Und das drehte sich plötzlich und es gab immer mehr Bäckereien. Also ich musste gerade in Berlin den Domberger erwähnen und also das Brot ist einfach Wahnsinn. Und dieses Buch von Laurel, finde ich, hat das nochmal sehr schön auf den Punkt gebracht und das eher zu so einer europäischen Bewegung gezeigt, wie er einfach sehr tolle Individualisten mit einem neuen Konzept einfach auch eine Konzentration auf ein kleines Angebot echter Qualität. Und dann nochmal diese Breite an europäischen Rezepten. Also es ist einfach, ja, es ist wirklich der Verlag, Presseverlag hat auch ein traumhaft schönes Buch da dazu gemacht, muss man sagen. Das Cover, es stimmt einfach alles darin.
Das stimmt. Das haben wir tatsächlich auch beide in unserem ewigen Regal dann stehen. Und natürlich würde uns auch an der Stelle wieder interessieren, ohne welches Buch ihr in der Küche verloren wärt, welches ihr immer wieder hervorhebt. Dazu und auch zu allen anderen Themen könnt ihr uns natürlich gern schreiben. podcast@valentinas-kochbuch.de. Wir haben wirklich zauberhafte Zuschriften bekommen von Menschen, die diesen Podcast gehört haben, die ihn gerne gehört haben, was uns unglaublich gefreut und auch erleichtert hat. Auch das war uns nicht beim ersten Mal klar, ob es da überhaupt Menschen gibt, die sich dafür interessieren, wenn wir uns übers Kochen unterhalten. Und wir haben auch tatsächlich ein paar gute Tipps bekommen. Wir haben ja immer gesagt, habt ihr auch Ideen? Und die wollen wir natürlich auch gern mit euch teilen.
Genau, also zum Beispiel hatten wir zu dem Thema Rezepte, wir hatten ja in der zweiten Folge das Thema Empanadas. Da kam die herzliche Nachricht von der Nina, eine Valentinas-Leserin, und die schrieb uns, die Empanadas habe ich in Chile und Argentinien kennen und schätzen gelernt. Am allerbesten war die ein kleiner Junge in Pucón aus einem Korb heraus verkauft hat. Seine Mutter hatte sie gemacht mit der traditionellen Füllung aus Hackfleisch, hartgekochten Ei, Oliven und Rosinen. Einfach köstlich. Ich habe versucht, sie nachzumachen, aber der Teig ist mir nicht gelungen. Jetzt versuche ich es nochmal mit eurem Teigrezept. Danke dafür.
Zum Castellakuchen, den wir in unserer dritten Folge gebacken haben, da hat mir Petra geschrieben, die diesen Kuchen jeden Morgen backt und die hat nochmal einen guten Tipp gehabt. Sie backt ihn nämlich immer in Zeitungspapier, das dann noch mit Alufolie ausgelegt wird. Das, sagt sie, macht den Kuchen noch viel saftiger und sie isst jeden Morgen ein Stück davon. Also ein absoluter Profi, das sollten wir dringend auch mal ausprobieren.
Großartig. Und zu den Empanadas gab es noch eine weitere Nachricht von der Natalia. Sie schrieb uns, ihr habt nach einer Füllung für Empanadas gefragt. Diese leckere Füllung aus dem Kochbuch Polen vegetarisch würde sich durchaus dafür eignen. Sie ist einfach zu machen und ist schön würzig. Und mein 13-Jähriger war begeistert. Bei dem Rezept handelt es nämlich bei sich um ein Pirogenrezept mit Linsen von dem polnischen Autor und Blogger Michal Korkosz. Und Das Besondere an dem modernen Rezept ist, dass es halt sehr, sehr viel Würzungen enthält mit Knoblauch, Koriander, Kreuzkümmel, getrocknete Tomaten neben den Linsen. Das hört sich jetzt schon wirklich toll an und damals war auch die Rezensentin Julia super begeistert davon.
Ja, ist interessant, dass sie auch ein Piroggenrezept vorschlägt, weil da sind wir wieder am Anfang. Meine gebackenen Piroggen hatten ja auch tatsächlich was von Empanadas. Da hängen die beiden Küchen offensichtlich nah beieinander.
Die Familie der Teigtaschen, könnte man sagen.
Die Familie der Teigtaschen, genau. Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, den wir auch mal versuchen werden. Und auch für das ewige Regal haben wir ja Tipps bekommen.
Genau, und zwar hat die Ingrid geschrieben: Ich freue mich auf die Fortsetzung der ultimativen Kochbuch-Regalfüller. In meinem Regal dürfen übrigens Keks von Ilse König nicht fehlen. Hier liebe ich am meisten die herzhaften Sachen. Die Currymonde mit Kichererbsenmehl sind rasch gemacht und bereichern jede Party. Vielen Dank, liebe Ingrid. Dieses Buch habe ich natürlich auch und es ist natürlich herausragend.
Ja, wäre was für eine Fortsetzung unseres Regalbretts. Dann können wir das nochmal ein bisschen genauer bestimmen. Wir gehen jetzt erstmal in den Sommerurlaub, genießen Sonne und gutes Essen. Wir hoffen, ihr habt eine Menge mitgenommen. Ich habe auf jeden Fall in den letzten Folgen eine Menge gelernt, viele gute Anregungen bekommen. Vielen Dank dir, liebe Katharina, dafür und weiter frohes Kochen.
Ja, vielen Dank an dich, liebe Maike, und an die Hörerinnen, die uns supporten und uns so positives Feedback geben. Alles Gute.